Leicht melancholisch eingefärbt, diese Valse d'Automne von Cécile Chaminade mit der Pianistin Christina Harnisch. Der folgende Walzer hingegen schlägt hellere Töne an und lädt spätestens nach einer Minute und 15 Sekunden dazu ein, sich sanft im Kreise zu drehen. Holen Sie also schon mal die Tanzschuhe hervor. Alexander Glasunow, Konzertwalzer Nummer 2.
Thank you. Thank you.
Alexander Glasunow, Konzertwalzer Nummer 2 in F-Dur, Opus 51. Die Töne zum Wirbeln gebracht hat das Orchestre de la Suisse Romande mit dem Dirigenten Kazugi Yamada.
Te vieni alla finestra, un mio tesoro, te vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morir voglio. Tu c'hai la bocca dolce più che il miele, tu che il zucchero porti mezzo il cuore. Non esser gioia mia con me crudele, lasciati almen veder mio bel amore.
Charmant, diese Arie aus Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. De vieni alla finestra. Mit Christian Gerhard, Bariton und Avi Avital Mandoline. Gottfried von der Goltz hat das Freiburger Barockorchester dirigiert. Und jetzt zieht das Tempo an, wenn Martin Stadtfeld in die Tasten greift bei Bachs Klavierkonzert in E-Dur.
Thank you.
Die Festival Strings Luzern unter Achim Fiedler haben hier den Pianisten Martin Stadtfeld begleitet im ersten Satz des Klavierkonzerts in E-Dur von Johann Sebastian Bach. Bachwerkverzeichnis 1053. Concertino, heute mit Cecil Olshausen. Um 12:30 gibt's hier auf SRF 2 Kultur Nachrichten. Und auf dem Weg dorthin begleiten uns die Bläser des Aselga-Quintetts mit Musik von Franz Danzi.
Thank you. Die Nachrichten von SRF um 12.30 Uhr mit Yvonne Lambricke. Nach dem Erdbeben in Südostasien, in Myanmar erschweren kaputte Straßen und Krieg die Rettungsarbeiten und Hilfslieferungen. Nach dem Umsturz in Syrien, der Übergangspräsident hat eine neue Regierung vorgestellt. Und das Wetter recht sonnig, gegen Abend mehr Wolken, die Temperatur um 15, im Süden um 21 Grad. Mehr als 1600 Todesopfer, über 3400 Verletzte, zerstörte Häuser, Straßen und Brücken. Das die vorläufige Bilanz nach dem Erdbeben in Myanmar vor 2 Tagen. Und es wird erwartet, dass die Opferzahlen noch deutlich steigen werden. Zur aktuellen Lage vor Ort sagt ARD-Korrespondent Maximilian Seib.
Die Situation ist nach wie vor dramatisch und positive Meldungen sind rar. Eine gab's in Mandalay, der Millionenstadt nahe des Epizentrums. Da ist eine Frau aus den Trümmern ihres Hauses befreit worden. 30 Stunden war sie dort eingesperrt. Sie hat überlebt, viele andere schaffen es allerdings nicht. Das liegt daran, dass vielerorts gar nicht genau klar ist, wer sich noch unter den Trümmern befinden könnte und wo. Und daran, dass Ausrüstung fehlt, um Verschüttete dort zu befreien. Das heißt, die Menschen müssen mit ihren bloßen Händen versuchen, den Schutt und die Trümmer beiseite zu schaffen. Unzählige Häuser sind zerstört worden, aber auch Brücken, Straßen. Wir sehen Bilder von tiefen Kratern, die sich im Asphalt aufgetan haben. Und das hat zur Folge, dass es schwer ist, Hilfe dorthin zu bekommen, wo sie benötigt wird. Es sind aber nicht nur Städte betroffen, auch viele kleinere Orte. Wir haben mit jemandem vom Inlesee sprechen können. Vor dem Bürgerkrieg war das ein beliebtes Touristenziel. Und von dort hören wir, dass 80% der Häuser in den Dörfern zerstört seien. Man brauchte schon vor dem Beben von der nächstgrößeren Stadt, der Hauptstadt Naypyidaw, für knapp 200 Kilometer mehr als 5 Stunden dorthin. Das dauert nun noch länger, bis also Hilfe dort ankommt, in den kleinen abgelegenen Dörfern. Das wird noch dauern.
In Teilen des Erdbebengebiets sei aber mittlerweile internationale Hilfe angekommen, so Seib weiter.
Aus China, aus Indien sind Hilfskräfte in Yangon, der größten Stadt Myanmars, gelandet. Auch andere Länder wie Russland, Malaysia, Singapur haben Unterstützung geschickt. Aber die Situation ist komplex. Zum einen, weil eben Wege kaputt sind, aber auch, weil Myanmar im Bürgerkrieg ist. Fraglich ist, ob die Militärregierung in Myanmar zulässt, dass in diesem Bürgerkriegsland überall Hilfe ankommt. Also auch in Gebieten, die von Rebellengruppen kontrolliert oder gehalten werden. Während die wichtigste Oppositionsbewegung angekündigt hat, 2 Wochen lang die Kämpfe einzustellen, hat die Militärjunta mitten in dieser humanitären Katastrophe mehrere Luftangriffe auf ihre Gegner durchgeführt. Diese unsichere Lage, die sorgt dafür, dass einige Hilfsorganisationen nicht kommen.
Vom Erdbeben getroffen wurde auch Thailand. Dort stürzte in der Hauptstadt Bangkok ein noch nicht fertig gebautes Hochhaus ein. Mehr als 1 Dutzend Menschen starben, nach Verschütteten werde immer noch gesucht, sagt Saib.
Noch haben die Rettungskräfte die Hoffnung nicht aufgegeben. Die Baustelle ist allerdings schwer zugänglich. Der Boden, der ist sehr instabil und der Trümmerberg, der ein oder andere hat es vielleicht im Fernsehen gesehen, der ist riesig. Die Rettungskräfte, die bemühen sich, Wasser und Lebensmittel zu den Betroffenen zu bekommen. Klar ist, sonst haben sie nur noch bis morgen. Denn 3 Tage, so lange schaffen Menschen ohne Wasser. Mittlerweile sind auch chinesische Experten vor Ort, US-Militärpersonal ist vor Ort, um zu helfen. Auch ein Spürhund. Im Rest von Bangkok ist wieder Normalität eingekehrt. Aber hier ist es ein Wettlauf gegen die Zeit.
Sagt ARD-Korrespondent Maximilian Seib. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu reist kommende Woche nach Ungarn und wird dort seinen Amtskollegen Viktor Orban treffen. Das kündigte Netanyahus Büro an. Es ist das erste Mal, dass Netanyahu nach Europa reist, seit der Internationale Strafgerichtshof im November einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hatte, wegen seines Vorgehens im Gazastreifen. Bereits damals erklärte der ungarische Regierungschef Viktor Orban, er lehne den Haftbefehl ab und werde Netanyahu zu einem Besuch einladen. Ungarn wäre eigentlich dazu verpflichtet, die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs umzusetzen. Syrien hat eine neue Regierung. 4 Monate nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad soll die neue Regierung einen starken und stabilen Staat aufbauen, sagt der Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa. Julia Kapaul mit Details.
Die neue syrische Regierung besteht aus über 20 Ministern und einer Ministerin. Sie wird für Soziales und Arbeit zuständig sein. Erstmals sitzt damit eine Frau in der Regierung des Landes. Zudem ist sie Christin. In der neuen syrischen Regierung sind auch Personen anderer Glaubensrichtungen, etwa ein Kurde und ein Alawit. Die Schlüsselpositionen in der Regierung hat der Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa aber mit Gefolgsleuten besetzt. So stammen der Innen-, Außen- sowie der Verteidigungsminister aus den Reihen der Rebellen. Der Posten des Regierungschefs ist noch nicht besetzt. Es wird erwartet, dass al-Sharaa selbst die Regierung leiten wird. Die neue Regierung wird während einer fünfjährigen Übergangszeit im Amt sein. Danach sollen auf Grundlage einer neuen Verfassung Wahlen stattfinden.
Russland hat die ostukrainische Stadt Kharkiv mit Drohnen angegriffen. Dabei seien mindestens 2 Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden, teilen die ukrainischen Behörden mit. Bei den Angriffen sei neben Wohnhäusern und einem Einkaufszentrum auch ein Militärspital getroffen worden. Dadurch habe Russland gegen internationales Recht verstoßen. Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Sie ist nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Auch aus anderen ukrainischen Städten wurden letzte Nacht russische Angriffe gemeldet, etwa aus Odessa, Sumy oder Donetsk. Insgesamt habe es über 100 Angriffe gegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. China, Japan und Südkorea wollen erneut über ein mögliches Freihandelsabkommen sprechen. Dies haben Minister der drei Länder angekündigt bei einem Treffen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Grund für das Treffen ist die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Die drei Länder sind stark davon betroffen, vor allem von den angekündigten Zöllen auf Autos. Seit 2012 haben China, Japan und Südkorea immer wieder über ein mögliches Freihandelsabkommen gesprochen. Wegen verschiedenen Streitigkeiten gerieten die Verhandlungen aber ins Stocken. Trumps Zollpolitik beschleunigt sie nun wieder. Das Wetter, heute ist es recht sonnig bei rund 15 Grad. Gegen Abend verdichten sich die Wolken aus Norden und in der Nacht wird es stellenweise nass. Morgen ist es dann zeitweise sonnig, den Bergen entlang und im Osten wechselhaft mit Regen oder Schnee ab rund 800 Metern. Die Höchstwerte liegen morgen um 12 Grad. Im sonnigen Westen gibt es morgen mit Bise um 15, im sonnigen Süden mit Nordföhn um 20 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Adrian Huber.
SRF 2 Kultur.
Ich hätte jetzt Hallo gesagt, darf ich?
Hallo, mein Name ist Badadi Akan, ich bin 29 Jahre alt und ich wohne in Zürich.
Mein Name ist Melanie Pfändler und das ist Musik für einen Gast. Badadi Akan, ich habe dich, wir haben gesagt, dass wir uns duzen für diese Sendung, also du hast mich explizit darum gebeten, dass wir uns bitte duzen sollen. Ich habe dich in diese Sendung eingeladen aus verschiedenen Gründen. Wir werden die miteinander erkunden jetzt in der nächsten Stunde. Ein Grund davon ist dein Beruf als Model. Und zwar kommst du direkt zurück von der Pariser Fashion Week. Wir sprechen miteinander in der zweiten Märzwoche. Und du kommst wirklich mehr oder weniger direkt aus Paris zu uns, zu diesem Gespräch. Und da möchte ich auch gern gleich beginnen. Vielleicht tue ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Unrecht, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass noch nicht allzu viele in Paris an der Fashion Week waren. Also ich zumindest war es nicht. Kannst du uns eine Szene beschreiben, die du dort erlebt hast, einen ganz bestimmten Moment, der uns einen Einblick gibt, was das für eine Veranstaltung ist, wie wir uns sie vorstellen müssen?
Also die Fashion Week in Paris, eigentlich überall, es gibt fast in jeder Stadt eine Fashion Week, aber so die großen sind in New York, London, Mailand und Paris. Und es sind sehr viele Einblicke, aber ich glaube so, was es gut beschreibt, ist, dass man den ganzen Tag unterwegs ist, von Casting zu Casting. Also man stellt sich dann den Casting-Direktoren vor. Man hat so Karten mit einem Bild drauf, einmal ein Porträt und hinten drauf ein Ganzkörperbild. Und dann hat man so 2 Minuten Zeit, um kurz zu zeigen, wie man läuft auf hohen Schuhen. Und ja, die Leute können dann entscheiden, ob sie das Model, das gerade vor ihnen steht, für die Show möchten oder nicht. Und das ist halt wie so, man steht sehr lange an für 2 Minuten und muss darauf hoffen, dass das dann in die nächste Runde weitergeht. Aber man hat dann gar nicht so viel Zeit, um darüber nachzudenken, weil man dann schon wieder ans nächste Casting gehen möchte. Und ja, eigentlich wird man öfters abgelehnt, als dass man dann wirklich einen Job bekommt. Aber das ist halt so part of the game.
Und wie fühlt sich das an in diesen 2 Minuten, wenn man da vorne steht und so direkt beurteilt wird und es ist quasi Daumen hoch, Daumen runter?
Ist schon ein lustiges Gefühl und ich glaube, so ganz kann ich mich nie daran gewöhnen. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass ich über die Zeit mir nicht mehr so viele Hoffnungen mache und auch nicht mehr so viel Zeit verschwende, zu analysieren, warum das jetzt nicht geklappt hat oder so, sondern es ist einfach so, okay, nein, also weiter
zu nicht zu hinterfragen.
Nee, weil ich glaube, was ich halt mit der Zeit gelernt habe, es geht manchmal um so kleine Nuancen, die ich gar nicht selbst verstehe. Ich weiß nicht, was sie suchen oder zum Beispiel auch, ich bin einige Shows gelaufen und ich kann bis heute nicht sagen, warum jetzt ich die Show laufen konnte und andere Leute nicht, weil man ist halt in einem Raum mit so vielen Menschen, die alle ganz verschieden aussehen. Und ich frage mich das tatsächlich sehr oft, wieso hat jetzt diese Person den Job bekommen und die andere Person nicht, weil die eigentlich auch sehr vieles zu bieten hat, sehr toll aussieht, toll läuft und sehr spannendes Gesicht hat, vielleicht, ja.
Und die Antwort ist dann für dich zu sagen, ich stelle mir die Frage lieber gar nicht mehr.
Ja, ich bin, glaube ich, eigentlich sehr froh, dass es nicht mein Job ist, die Selektion zu machen, weil ich finde, es sind so viele tolle, spannende Leute vor Ort. Eigentlich ja, ich habe den einfachen Job.
Ich glaube, selbst wenn man nichts mit Mode und Design am Hut hat, dann hat man noch diese klassischen Laufstegbilder vor Augen, also von den Models, die da entlang gehen mit ernstem Blick. Wenn wir in dem Moment in deinen Kopf hineinschauen könnten, was denkst du da?
Das ist lustig. Meine FreundInnen schauen von zu Hause aus mit, wenn sie können. Also wenn ich in die Kamera schaue, in die Hauptkamera, dann denke ich meistens an die Leute, die mir gesagt haben, die schauen heute zu. Das finde ich irgendwie schön. Ich habe dann das Gefühl, wir haben Augenkontakt.
Hilft dir das in dem Moment?
Ja, irgendwie finde ich den Gedanken schön, weg zu sein von zu Hause, aber meine Leute schauen mir zu. Mhm. Ich fühle mich dann sehr verbunden. Und sonst denke ich einfach daran, Schultern nach hinten machen, gerade Haltung und die Arme mitbewegen, weil damit habe ich noch ein bisschen zu kämpfen. Manchmal bewege ich nur einen Arm mit und den anderen nicht. Und halt auch manchmal, dass ich die Lippen locker lasse oder so.
Aber also das ist nur so, die Technik so.
Ja, genau, aber das ist nur so am Anfang, wenn sie mich quasi rausschicken auf den Laufsteg und dann irgendwann zoomt man auch einfach aus. Mhm. Also man blendet dann einfach irgendwann alles aus.
Auch also so ein Tunnel quasi drin.
Ja, ein bisschen, weil ich glaube, das muss ich auch ein bisschen, weil ansonsten würde ich auch gerne schauen, was links und rechts ist und wer ist da jetzt im Publikum. Und ja, ich glaube, irgendwann, so nachdem ich meinen Hauptteil gemacht habe und eigentlich schon das nächste Model kommt, bin ich wie gar nicht mehr da mit meinen Gedanken. Und dann, wenn ich dann in den Backstage-Bereich gehe, dann ist es einfach so Freude und Adrenalin und dann bin ich so, oh, ich könnte jetzt gerade nochmal, aber kurz bevor ich auf den Laufsteg muss, bin ich so, ich kann das nicht, ich kann das, nein, ich will gar nicht.
Aber dass du deine Freundschaften oder die Freundin, Freunde zu Hause angesprochen hast, die zuschauen, ich glaube, das sagt sehr viel darüber aus, über ein Thema, über das wir auch heute noch sprechen werden, eben die Bedeutung von Freundschaft in deinem Leben. Ich habe vorhin den ernsten Blick angesprochen, ganz naiv gefragt, warum ist das so? Warum darf man nicht lachen auf dem Laufsteg?
Das habe ich jetzt auch gar nicht so hinterfragt. Das Lustige ist, ich mache das auch, sobald ich irgendwie laufe oder auch wenn ich einen Shoot habe, ich mache sofort so das Modelgesicht, eben das Ernste, das.
Ja. So den Verführerblick. Verführerinnenblick.
Findest du ihn verführerisch? Nee, ich glaube, ich habe das jetzt einfach bei anderen abgeschaut. Und wenn dann Leute mir sagen, so kannst du vielleicht ein bisschen softer schauen und vielleicht mehr lächeln, finde ich das für den ersten Moment so ein bisschen komisch, weil 90% von der Zeit will man halt so das Ernste. Ich weiß nicht, vielleicht weil High Fashion auch so ein bisschen ernst ist oder sie nehmen sich zumindest sehr ernst.
Das wollte ich eben gerade fragen, also wie oft gibt es denn auch einfach etwas zu lachen bei deinem Beruf? Also so die Atmosphäre, die auch eben das jetzt die Shootings angesprochen, also sprich, wenn du jetzt eben vielleicht eine Kampagne machst oder irgendwie fotografiert wirst. Also lacht man da zwischen den Fotos?
Ja, doch. Ja, also auch für die Fotos. Es gibt viele Bilder von mir, auf denen ich lache und die auch so veröffentlicht wurden. Ich glaube, da kommt es auch immer auf die Marke drauf an und was für ein Bild diese Marke auch verkörpern will. Auf dem Laufsteg ist es wohl einfach auch, es kommt drauf an, wie die Geschwindigkeit ist. Es ist heutzutage halt sehr schnell und streng und dann ist es, glaube ich, irgendwie komisch, wenn ich dann so lächeln würde. So, ja.
Wir möchten heute unbedingt noch mehr über deinen Beruf erfahren und auch über deinen zweiten Beruf, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Und zwar bist du gelernte Pflegefachfrau und hast auch lange in diesem Beruf gearbeitet. Mhm. Aber hören wir doch an dieser Stelle ein erstes Musikstück. Und zwar Common Person von Burna Boy. Das ist einer der ganz Großen der nigerianischen Musikszene, aber auch schon seit Jahren international sehr erfolgreich. Hat 2020 einen Grammy gewonnen, war auch dieses Jahr wieder nominiert bei den Grammys. Und was gemeint, dieses Lied Common Person, das erinnert dich an die Zeit, in der du in einer zweiten großen europäischen Modemetropole gewohnt hast, neben Paris, und zwar in Mailand.
Genau. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal längere Zeit im Ausland war, zu Beginn habe ich halt sehr gelitten, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber ich hatte ein bisschen Mühe damit, obwohl es eigentlich sehr nah an Zürich ist, einfach so eine Routine zu finden. Und ich als Model arbeite nicht jeden Tag. Es war also sehr schwierig, irgendwie sich in einer Stadt zurechtzufinden, in der man auch keine Freunde hat. Und es war auch schwierig, Freundschaften zu knüpfen, weil ich ja nicht an die Uni gegangen bin oder einen Arbeitsplatz habe, wo ich jeden Tag dieselben Personen treffe und dann so irgendwie meine Kontakte knüpfen konnte. Ja, auf jeden Fall hat sich das dann irgendwann ein bisschen eingependelt, und ich habe dann auch mit meinem Ex-Freund in Mailand gewohnt und wir hatten eine ganz süße Wohnung. Und ja, dann haben wir das Lied eigentlich so jeden Morgen gehört, und ich konnte dann endlich auch so das schlechte Gewissen ablegen von, hey, ich muss nicht jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Ich hatte ganz oft so ein schlechtes Gewissen, so wieder ein Tag, wo du einfach nichts machst, und wieder ein Tag, wo du nichts, was halt, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, halt nicht so der Fall war, da bin ich viel arbeiten gegangen. Ja, und dann kam dann einfach so die Zeit, wo ich das viel mehr genießen konnte, und es wurde so zur Morgenroutine, dass wir eine gewisse Playlist laufen gelassen haben, und dieses Lied begleitet mich bis heute noch, weil ich ertappe mich dann immer wieder, dass wenn ich wieder längere Zeit im Ausland bin, dieses Lied jeden Morgen höre. Und in Zürich mache ich das nicht, aber als ich jetzt auch längere Zeit in New York war, beim Zähneputzen dieses Lied, beim Duschen dieses Lied. Ich glaube, das ist wie so das Lied, das mich daran erinnert, dass ich jetzt im Ausland bin und das jetzt einfach auch genießen soll und darf. Ja, so ein bisschen.
Das ist Musik für einen Gast mit Bharati Akkan, Model und Pflegefachfrau. Du hast vorhin gesagt, heute ist dein Zuhause die Stadt Zürich, aber du bist im Glarnerland aufgewachsen.
Genau.
Es hast du schon erwähnt, oder wo du überall gelebt hast. Du hast in Mailand gelebt, du warst immer wieder in New York, du bist für deine Jobs in Kopenhagen, in Berlin, in London, in Madrid. Das Glarnerland. Was bedeutet dir das heute noch? Was empfindest du, wenn du mit dem Zug in die Richtung fährst?
Aber das ist auch immer sehr emotional. Ich glaube, Glarus, also ich komme aus Glarus und das ist für mich schon immer noch so ein großes Gefühl von Zuhause, obwohl ich da kein Zimmer mehr habe. Also mein Kinderzimmer ist nicht mal da oder irgendwie meine Eltern haben auch nicht ein zusätzliches Zimmer, wo ich übernachten könnte. Aber trotzdem ist es so eine komische Sicherheit, aber auch ein bisschen... Ich bin oft da und denke mir dann so, wie wäre mein Leben jetzt, wenn ich hier geblieben wäre? Würde ich modeln? Was würde ich machen? Oder wie würde mein Alltag in Glarus aussehen?
Hast du Antworten auf diese Frage? Oder bleibt es offen?
Ich glaube, das bleibt offen. Ich male es mir dann so manchmal aus und bin so, ja, vielleicht würde ich dann mehr in diesen Wald spazieren gehen. Und ja, aber ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, wenn ich in Glarus geblieben wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich in einem Alters- und Pflegeheim arbeiten. Ja, ich glaube so. Ich glaube, das ist so eine große Frage, mit der ich mich auch oft beschäftige. Vor allem, wenn ich so große Fragen ans Leben habe und an die Zukunft, dann kommt diese Frage immer wieder auf. Soll ich zurück nach Glarus? Wäre ich vielleicht glücklicher da? Hätte ich da bleiben sollen, schon von Anfang an? Aber ich glaube, die Antwort kriege ich da nie. Das ist, glaube ich, für immer so ein großes Fragezeichen.
Aber wenn du diese Geborgenheit oder diese Sicherheit ansprichst, oder dass es bis heute eine Art Anker ist oder zumindest so ein Plan B fürs Leben, was kannst du uns über deine Kindheit erzählen? Also wie war das da aufzuwachsen?
Schön. Nein, meine Kindheit, also da aufzuwachsen, wir wohnten in einem Wohnblock im 8. Stock und da waren so noch 5 andere Kinder, also 5 andere Familien mit Kinderwohnhaft und wir haben viel zusammen gespielt. Das ist so noch eine sehr präsente Erinnerung. Wenn ich jetzt daran denke, wirkt alles so idyllisch. Und ich glaube, ich idealisiere das auch so ein bisschen. Wobei, ich glaube schon, dass es eine idyllische Kindheit war. Da diesen Spielplatz, den wir hatten, der ist noch sehr präsent. Da haben wir sehr viel Zeit darauf verbracht. Und dann ja, irgendwann kam natürlich die Schulzeit und dann hat man halt mit SchulfreundInnen abgemacht nach der Schule und sich mit denen getroffen. Ja.
Du bist die Tochter tamilischer Eltern.
Genau.
Bist 1,81 groß, wirst dieses Jahr 30. Wie muss ich mir das vorstellen? Also bist du sehr aufgefallen als Kind, als Jugendliche im Glarnerland? Oder wie hast du dich da gefühlt in diesem Umfeld?
Ich glaube, ja, aufgefallen bin ich schon. Ich glaube, zu dieser Zeit gab es auch noch nicht so viele tamilische Kinder in unserem Alter. An meiner Schule waren es mein Bruder und ich natürlich. Ich bin dann schon auch aufgefallen, weil ich halt immer sehr groß war. Und halt durch meine Hautfarbe, ja, da kamen halt oft auch so Bemerkungen von, oh, die ist schon sehr groß und ja, und ich glaube, was mir halt auch sehr geblieben ist, ist, dass ich vor allem so im Jugendalter hatte ich so das Bedürfnis, auch so auszusehen wie die Mehrheit, die dort aufgewachsen ist. Eigentlich ganz schlimm jetzt im Nachhinein, aber ich habe mir dann halt auch immer gewünscht, Schweizerin zu sein, kleiner zu sein und halt einfach mehr so auszusehen wie die Leute, die mit mir in die Schule gingen.
Was denkst du, woher kam das?
Ich glaube, ich habe... Also durch das, dass meine Mama relativ streng war, beziehungsweise sie hat mich dann halt so erzogen, wie sie es halt kannte als tamilische Frau. Und da wird man halt auch anders erzogen, je nach Geschlecht. Und ich habe dann halt wie so gemerkt, dass mein Bruder viel mehr Freiheiten hatte als ich. Und dann aber in der Schule auch gemerkt, dass andere Mädchen schon Dinge machen durften, die ich nicht durfte. Sei es Kleidung oder irgendwie ab einem gewissen Alter auch in den Ausgang zu dürfen. Und ja, dann habe ich halt immer alles so auf die Kultur geschoben und auf die Nationalität, weil mir auch immer gesagt wurde, so ein tamilisches Mädchen sollte das nicht. Und ich war dann auch oft sauer auf meine Mama, aber ich glaube halt so im Nachhinein, für sie war das ja wahrscheinlich auch nicht einfach, als 21-jährige Frau in die Schweiz zu kommen. Sie wurde so erzogen und dann ist sie in der Schweiz und muss da jetzt irgendwie eine Balance finden zwischen sich integrieren und ihr Kind erziehen und Geschlechterrollen. Und ich glaube, wenn es ums Optische geht, einfach auch, ja, ich bin aufgefallen, aber es war dann wie nie so auffallen, wie ich es gern gehabt hätte. Ich glaube, so wenn man halt so Teenie ist, findet man es schon auch schön, wenn man dann so gesagt bekommt, so, oh, die ist hübsch. Oder man will ja irgendwie dann den Leuten gefallen und man ist ja auch selber so ein bisschen unsicher mit dem Aussehen. Und ich glaube, wenn man dann halt an einem Ort ist, wo halt nicht viele Leute so aussehen, wie du aussiehst, dann fühlt man sich halt schnell mal irgendwie nicht so hübsch. Und dann sieht man zum Beispiel die beliebtesten Mädchen in der Schule, die sahen halt alle komplett anders aus als ich. Daher so der Wunsch, helle Haut zu haben und klein zu sein, weil das noch so das veraltete Ding war von, die Frau muss kleiner sein als der Mann. Und dann hatten halt auch alle irgendwelche Beziehungen schon und der war in die verliebt und die war in den verliebt und ich war dann so ein bisschen, ja, war jetzt glaube ich nicht so der Männerschwarm.
Auf deinem Instagram-Profil, in der Zeile, wo man sich selbst beschreiben kann, da steht jetzt bei dir nicht etwa Model oder auch nicht ein Verweis auf all die Agenturen, die dich vertreten in diesen Großstädten, sondern da steht, ich zitiere, weisch die groß dunkel da.
Genau.
Ist das ein Satz aus dieser Zeit?
Genau, ja. Es war oft so der Fall, dass wenn halt mal irgendwie mein Name fiel, dass Leute dann oft gesagt haben, weisch die groß dunkel da. Ja, und ich fand das dann irgendwie so lustig, dass die Leute mich einfach nur so beschreiben, also dass ich dann wie so die große Dunkle da bin und irgendwie mehr nicht. Ja, und dann habe ich das, ich weiß gar nicht, warum ich das, ich habe das schon seit Jahren da drin und ich habe es einfach nicht gewechselt.
Das nächste Stück, das wir hören werden, ist mit deiner Kindheit verbunden, mit diesem Kapitel, über das wir jetzt gerade gesprochen haben und eben auch mit deiner tamilischen Seite, weil du meintest, du hast diese schweizerische und diese tamilische Seite in dir. Und du hast mir gesagt, es sei mit einer ganz bestimmten Erinnerung geknüpft an dieses Elternhaus, an diesen Wohnblock, wo du gewohnt hast.
Das war, das kennst du vielleicht, dass du wie spezifische Erinnerungen hast an Momente und dann aber, ich kann mich sonst gar nicht an diese Zeit erinnern, aber ich weiß noch, wir waren am Spielen, ich und mein Bruder, wir hatten so wie ein Estrichabteil. Und wir waren da am Spielen an einem Samstag oder Sonntagmorgen und dann bin ich runtergelaufen ins Wohnzimmer und meine Mama war am Kochen und es roch so nach tamilischem Essen, was ich ja sehr mag. Und mein Papa war am Fernsehschauen und da lief dieses Lied. Und ich weiß, dass ich das als Kind schon so einen schönen Moment fand, so das Alltägliche oder so, wie einfach diese Situation ist. Aber irgendwie hat das mich so geprägt und das macht mir sehr ein warmes Gefühl, wenn ich daran denke. Vielleicht auch meine Eltern haben sich dann in der Zwischenzeit getrennt. Und vielleicht ist es darum auch so ein Moment, der sich sehr eingebrannt hat. Es ist einfach so alltäglich.
Die Einfachheit, was zu Hause sein.
Ja, und einfach so eine kleine Familie, so ja, an einem Sonntagmorgen. Und ja, ich höre das Lied sehr, sehr gerne bis heute noch. Und es versetzt mich sehr in diesen Moment zurück. Genau.
Und seit du alleine lebst, welche Rolle spielt die tamilische Kultur in deinem Leben? Also pflegst du gewisse Traditionen oder eben hörst du selber jetzt auch die Musik?
Ja, das ist noch lustig, weil ich ja vorhin gerade gesagt habe, dass ich mir oft gewünscht habe, nicht Tamilin zu sein. Das hat sich dann mit der Zeit tatsächlich verändert, vor allem als ich dann ausgezogen bin, weil ich dann wieso gemerkt habe, dass es so viele schöne Dinge gibt, also so Bräuche und ja, ich habe so gemerkt, dass ich sehr das Verlangen habe zu wissen, wo meine Wurzeln sind und was sie zu bedeuten haben. Und ich bin immer noch dran. Ich glaube, das ist so ein Prozess, der weitergeht.
Und ja, jetzt zelebriere ich es richtig, weil ich finde es so schön, dass es so viele verschiedene Kulturen gibt. Ja, und ich würde es jetzt nicht anders haben wollen. Ich merke auch zum Beispiel, dass mein Vater das voll schätzt, dass ich jetzt wie auch mit Fragen zu ihm gehe und wissen will, warum das so und so ist. Ich fühle mich sehr, sehr verbunden zu meiner Kultur. Aber ich glaube, ich lebe nicht mehr so ganz nach allen Regeln. Ich habe für mich so ein Mittelmaß gefunden, was mir sehr viel Freude bereitet.
Dann hören wir jetzt ein tamilisches Stück zusammen.
Ich freue mich.
Kuruku Chirutavale.
Kuruku Chirutavale.
Ich wollte sagen, das klingt bei mir ganz bestimmt nicht richtig. Magst du die Ansage machen?
Ich finde es gut, wenn du es nochmals machst.
Besser nicht.